Achtung, in dieser Folge thematisiere ich unter anderem Tierquälerei, Suizid und sowohl sexuelle Gewalt als auch Mord an Minderjährigen. Wir reisen heute ins Land der aufgehenden Sonne, Japan, wo ein unscheinbarer Mann mit seinen Gräueltaten für internationale Aufmerksamkeit sorgte. Die Medien stürzten sich auf den Fall und teilweise sind dessen Auswirkungen noch bis heute zu spüren, obwohl Tsutomu Miyazakis Morde bereits über 30 Jahre zurückliegen. Zum einen schädigte er das Image von Animes und Mangas dauerhaft, zum anderen nutzte man die Tatsache, dass der Serienmörder, von dem nur wenige Fotos existieren, mit einer Behinderung zur Welt kam, um ihn auch optisch zum Monster zu machen. Bis heute hält sich ein Mythos über Miyazakis Hände hartnäckig in der Welt der True Crime Fans. Schließlich kennt man ihn auch unter einem anderen Namen: Rattenmann. Und damit herzlich willkommen zur 12. Folge Tod und Sünde. Auf Instagram hatte ich bereits angekündigt, dass ich den Rhythmus, in dem ich neue Folgen hochlade, vorerst leider auf 3 Wochen erhöhen muss. Mein Privatleben verlangt mir derzeit einiges ab und da kommt das Hobby, was dieser Podcast nun einmal ist, leider zu kurz. Ich hoffe, ihr habt Verständnis und die heutige Folge sättigt euch wieder für die nächsten 3 Wochen. Wenn ihr up to date bleiben möchtet, schaut gerne auf meinem Instagram-Profil vorbei. Den Link dazu findet ihr wie gewohnt in den Shownotes oder sucht direkt in der App nach tus.podcast. Noch eins vorweg, ich persönlich habe zwar keine Kinder, kann mir aber vorstellen, dass diese Folge für alle Mamas und Papas unter euch besonders abstoßend und grausam sein wird. Bitte achtet beim Hören auf euch und wie es euch geht und schaltet im Zweifel lieber ab, falls ihr merkt, dass euch der Inhalt zu nahe geht. Ich habe mich dazu entschieden, die Namen einiger Personen und Orte nicht zu nennen, da sie für die Geschichte nicht relevant sind und oder ich mich mit meiner schlechten japanischen Aussprache lediglich lächerlich machen würde. Auch hierfür bitte ich um Verständnis. Unsere heutige Reise beginnt bereits düster. Tsutomu Miyazakis Vater, welcher eine große und erfolgreiche Zeitungsagentur in Tokio leitete, war ein angesehenes Mitglied der Gesellschaft. Man respektierte ihn, war er doch stets leistungsorientiert, doch niemand wusste, dass er seine eigene Tochter wiederholt missbrauchte und diese schließlich von ihm schwanger wurde. Zwar schaffte er es, sein abartiges Geheimnis zu bewahren, jedoch kam der kleine Tsutomu, als Produkt dieser inzestösen Verbrechen, am 21. August 1962 sowohl als Frühchen als auch mit einer chronischen Beeinträchtigung zur Welt. Er litt unter einer Synostose, bei welcher Knochen in seinen Handgelenken unnatürlich zusammengewachsen waren und er seine Hände infolgedessen nicht nach oben strecken konnte. Zwar war diese Deformierung optisch kaum zu erkennen, den anderen Kindern reichte es jedoch als Anlass, den schüchternen Tsutomu auszugrenzen und zu hänseln. Zwar waren seine Noten die ersten Jahre äußerst gut, vor allem an Englisch hatte er Spaß, sodass er bereits früh den Traum hatte, Sprachen zu studieren. Jedoch hatte das Mobbing seiner Mitschülerinnen und Mitschüler durchaus Folgen. Mit der Zeit distanzierte sich Tsutomu und entwickelte zunehmend antisoziale Züge. Auch daheim blieb er nicht von Spott verschont. So schlichen sich seine jüngeren Schwestern beispielsweise wiederholt in sein Zimmer, während ihr Bruder schlief, und legten Mäusefallen aus, sodass es für ihn ein schmerzhaftes Erwachen gab. Sein Vater und die Frau, die er für seine leibliche Mutter hielt, waren nicht an den Sorgen ihrer Kinder interessiert, für sie zählte lediglich Leistung und dass eines Tages etwas aus ihren Sprösslingen werden würde. Tsutomu sollte später einmal die Zeitungsagentur seines Vaters übernehmen, als dieser jedoch von den Plänen seines Sohnes erfuhr, lieber Englisch zu studieren und Lehrer zu werden, verlor er auch noch das letzte bisschen Interesse an ihm. Es gab jedoch eine Person, welche sich gut um den einsamen Tsutomu kümmerte. Sein Großvater Shokichi hatte stets ein offenes Ohr für den Jungen und die beiden generell eine sehr gute, gesunde Beziehung zueinander. Jedoch war der alte Mann kein Ersatz für einen Freund und so kam es, dass während andere Jugendliche gemeinsam Dinge unternahmen und über Mädchen bzw. Jungs lästerten, Tsutomu allein zu Hause in seinem Zimmer saß und in Animes und Mangas abtauchte. Wer sich, so wie ich, nicht mit diesem Teil der japanischen Kultur auskennt, ich habe mich mal grob eingelesen und versuche es kurz zu erklären. Bereits seit Jahrzehnten gibt es diese Comics- und Trickserien, welche sich einer immer größeren Beliebtheit erfreuen, zunehmend auch in der westlichen Welt. Fans des Genres bezeichnet man in Japan als Otaku, was so viel bedeutet wie Nerd. Während die meisten von uns bei Comics und Zeichentrick jedoch eher an Walt Disney, also Kinder, denken, richtet sich der Inhalt von Animes und Mangas nicht nur an Minderjährige. Es gab bereits in Tsutomus Jugend rund um 1975 herum zahlreicher solcher Medien, welche nicht nur explizite Gewalt, sondern auch sexuelle Darstellungen enthielten, später jedoch mehr dazu. Zunächst soll Tsutomu Miyazakis Sammlung recht harmlos gewesen sein, je älter er wurde, desto zweifelhafter wurde jedoch auch sein Geschmack. Immer häufiger bekam er auch Horror- und Splatterfilme in die Hände, sodass Gewalt für ihn eine immer größere Rolle spielte. Mit Beginn der Pubertät entstand so eine ungesunde Mischung aus Gewalt und Sexfantasien. Niemand war da, um dem Einhalt zu gebieten, den Jungen aufzuklären, keine Freunde, mit denen man Erfahrungen austauschen, und auch keine Bravo, die man heimlich lesen konnte. Ab der 8., 9. Klasse verschlechterten sich Tsutomus Noten gravierend. Er verbrachte immer mehr Zeit damit, fremde Mädchen zu verfolgen und Sportveranstaltungen zu besuchen, wo er dann heimlich Fotos von den Schülerinnen machte, zu welchen er zu Hause in seinem Zimmer onanierte. Mitschüler sagten später aus, dass er zudem einen Mikropenis gehabt habe, für welchen er sich zusätzlich schämte. Ohne Selbstvertrauen ergriff er nie die Gelegenheit, eine Mitschülerin anzusprechen oder gar um ein Date zu bitten, aus Angst vor Ablehnung und weiterem Spott. Inzwischen waren seine Noten so schlecht geworden, dass er sich das Englischstudium abschminken konnte. Stattdessen machte er eine Ausbildung zum Fototechniker, schließlich war das Fotografieren von Mädchen die zweite große Sache, für die Tsutomu Miyazaki brannte. Schließlich fand er doch eine Anstellung in der Zeitungsagentur seines Vaters, wo er begann, als Drucker zu arbeiten. Da er nun nach seiner Ausbildung wieder in Tokio lebte, zog er erneut bei seiner Familie ein, jedoch musste er sich die erste Zeit ein Zimmer mit einer seiner Schwestern teilen, was ihm absolut missfiel. Schließlich hatte er nun kaum noch Privatsphäre, um ungestört zu seinen Fotos masturbieren zu können. Zu dieser Zeit, ca. 1985, begann Tsutomu, auch seine eigene Familie heimlich zu filmen. Er installierte kleine Kameras im Badezimmer und vergnügte sich anschließend mit den Aufnahmen seiner nackten Schwestern. Zudem nahm seine andere Leidenschaft ebenfalls krankhafte Züge an. Bisher handelte es sich bei seiner Film- und Seriensammlung fast ausschließlich um harmlose, animierte Sendungen für Jugendliche oder junge Erwachsene. Doch neben Animes und Mangas interessierte er sich zunehmend auch für Pornografie. Allerdings waren die primären und sekundären Geschlechtsteile in Japan stets zensiert, sodass Tsutomu zu einer zweifelhaften Alternative griff. Kombiniert man die Welten von Anime und Porno, so erhält man sogenannte Lolis. Hierbei handelt es sich um animierte, kleine Mädchen, meist mit riesigen Augen und unschuldigem, rundem Gesicht. Diese Figuren werden dann benutzt, um mit ihnen gewaltverherrlichende und oder sexuelle Handlungen darzustellen. Ich möchte jedoch nochmal anmerken, dass dies offensichtlich eine extreme Form darstellt und nicht die gesamte Community repräsentiert. Hoffentlich ist klar geworden, dass man da differenzieren muss, nicht dass ich hier den Otakus unter euch auf die Füße trete. Jedenfalls flüchtete sich der depressive Junge Tag für Tag in diese Subkultur, verbrachte Stunden mit dem Konsum dieser Medien oder dem Zeichnen solcher. Anfang 1988 verlor der 25-Jährige dann vollständig die Kontrolle, als die einzige Person starb, zu welcher er eine Verbindung gespürt hatte und von welcher er akzeptiert und respektiert worden war. Der Tod seines Großvaters Shokichi setzte Tsutomu extrem zu. Seine Depression wurde schlimmer, er ging kaum noch vor die Haustür. Während die Familie längst weitermachte, als sei nie etwas passiert, ließ sie Tsutomu mit seiner Trauer allein. Sein Verhalten wurde noch merkwürdiger. Die Asche des verstorbenen Opas bewahrte die Familie im Haus auf. Eines Tages schlich Tsutomu sich zur Urne und konsumierte einen Teil der Überreste. Er konnte nicht zulassen, dass sein Großvater ihn auf dieser kalten Welt alleine ließ. Er musste bleiben, zumindest ein Teil von ihm. Er würde ihn nun immer bei sich haben. Nachdem eine seiner Schwestern ihn dabei erwischt hatte, wie er sie heimlich beim Duschen beobachtete, rastete Tsutomu aus, griff sie noch im Badezimmer an und schlug ihren Kopf wiederholt gegen die Duschwanne. Dies war sein erster Gewaltausbruch, doch es sollte nicht sein letzter bleiben. In der Nachbarschaft fing Tsutomu einst zwei Katzen, eine warf er achtlos in einen Fluss, die andere in kochendes Wasser. Er musste es tun, ein innerer Dämon befahl es ihm. Er konnte sich ihm nicht widersetzen. Am Nachmittag des 22. August 1988 fuhr Tsutomu Miyazaki ziellos in seinem Nissan Langley durch die Viertel Tokios. Er hatte den Vortag mal wieder komplett allein in seinem Zimmer verbracht, dabei war es doch sein 26. Geburtstag gewesen. Niemand war gekommen, um mit ihm zu feiern oder ihm zu gratulieren. Schließlich bemerkte er die vierjährige Marie Kono, welche gerade einen großen Gebäudekomplex verlassen hatte und nun allein den Bürgersteig entlang schlenderte. Sie war auf dem Weg zu einer Freundin in der Nachbarschaft, als plötzlich ein Auto neben ihr hielt. Ein kleiner Mann mit schwarzen Haaren und Brille stieg aus und fragte das kleine Mädchen, ob es nicht Lust hätte, etwas Cooles zu sehen. Marie nickte, Tsutomu nahm sie an die Hand und gemeinsam stiegen die beiden in seinen Nissan. Es war etwa 15.30 Uhr, als der Entführer mit seinem Opfer davonbrauste. Während der rund 50 Kilometer langen Fahrt spielte das Mädchen vergnügt am Radio herum, doch als der Wagen schließlich zum Stehen kam, bekam die Kleine Angst. Sie befanden sich mitten im Nirgendwo und der fremde Mann befahl ihr nun, aus dem Auto zu steigen. Er griff ihre Hand und so stolperten die beiden einen einsamen Wanderweg entlang, doch nach einer Weile, es war inzwischen nach 18 Uhr, brach das Mädchen weinend zusammen. Sie hatte keine Kraft mehr und es wurde zudem langsam dunkel. Schluchzend saß sie dort im kalten Gras, während Tsutomu verstohlen den Wanderweg entlang blickte. Was, wenn sie zu schreien begann? Wieder war da der innere Dämon, Rattenmann. Er schrie Tsutomu an, das Mädchen doch einfach zu töten, bevor man die beiden noch gemeinsam entdeckte. Maries Augen weiteten sich vor Angst, als ihr Entführer sie plötzlich ansprang und seine Hände um ihren Hals schloss. Miyazaki drückte so fest zu, dass sie keinen Ton mehr herausbekam. Als das Mädchen schließlich tot war, zog Tsutomu es aus und begann, den toten Körper zu liebkosen. Er verging sich am Leib des toten Mädchens, doch die Leichenstarre setzte zügig ein. Also machte er noch schnell ein paar Fotos mit seiner Kamera, drehte den Leichnam auf die Seite und legte die Kleider fein säuberlich zusammengefaltet daneben, ehe er sich aus dem Staub machte. Wenige Tage später kehrte Miyazaki jedoch zurück, trennte der Leiche einige Körperteile ab, entfernte ihre Zähne und verstaute alles mitsamt ihrer Kleidung in einem Sack. Zu Hause angekommen verbrannte er ihn und zerschlug die Knochen. Asche, Staub und Zähne bewahrte er in einer Box in seinem Zimmer auf. Rattenmann war zufrieden mit ihm. Noch am Abend ihres Verschwindens meldete Familie Kono die kleine Marie bei der Polizei als vermisst. Zwar nahm man die Angelegenheit sehr ernst, doch trotz intensiver Ermittlungen, Flugblättern und dem Einsatz von Spürhunden blieb die Suche nach der Vierjährigen ergebnislos. Zwar hatten ein paar Zeugen ausgesagt, Marie in Begleitung eines kleinen Mannes mit Brille, Ende 20, gesehen zu haben, doch die Ermittlungen blieben ohne Fortschritt und wurden nach gut einem Monat eingestellt. Merkwürdig war allerdings die Postkarte, welche Familie Kono bereits wenige Tage nach Maries Verschwinden erhalten hatte. Lediglich ein Satz stand auf der Rückseite geschrieben. Der Teufel ist unter uns. Ein makabrer Scherz. Während die Polizei regelmäßig mit Lautsprechern durch die Viertel Tokios fuhr und Familien darauf hinwies, auf ihre Kinder zu achten, hatte Tsutomu Miyazaki den Bezug zur Wirklichkeit vollständig verloren. In seinem Kopf vermochte er nicht mehr zwischen Fantasie und Realität zu unterscheiden. Er sah keine kleinen Mädchen mehr auf dem Spielplatz spielen. Es waren Lolis, Figuren aus seinen Serien. Unschuldige, pausbäckige Objekte, an welchen er seine dunkelsten Wünsche verwirklichen konnte. Bereits am 3. Oktober, 6 Wochen nach der ersten Tat, schlug der pädophile Mörder erneut zu. Er wusste, die Schule hatte gerade geendet und von weitem erblickte er ein Mädchen, welches Mutterseelen allein auf dem Heimweg war. Er näherte sich ihr in seinem Nissan Langley und überredete sie, zu ihm auf dem Beifahrersitz zu springen. Doch anstatt sie nach Hause zu fahren, brachte Tsutomu die 7-jährige Masami Yoshizawa in eben jenes Waldstück, in welchem Maries Überreste noch immer im Dreck lagen und langsam verrotteten. Nur wenige Meter neben seinem ersten Opfer drückte er Masami den Kehlkopf ein, so dass diese schon bald das Bewusstsein verlor. Sobald ihr zierlicher Körper erschlafft war, fiel Miyazaki über ihn her, entkleidete und schändete ihn in der Überzeugung, das Mädchen sei bereits tot. Als sie jedoch plötzlich röchelnd die Augen aufriss, war der Mörder so erschrocken, dass er aufsprang und floh. Er ließ die 7-Jährige zum Sterben zurück. Auch dieses Mal wurde zwar eine Suche eingeleitet, jedoch keine Leiche gefunden, sodass man schon bald resignierte. Durch die niedrige Kriminalitätsrate in Tokio zog man zwar unmittelbar eine Verbindung der beiden vermissten Fälle in Betracht, dies brachte die Ermittler jedoch auch keinen Meter weiter und so blieb ihnen nichts anderes übrig, als die Bevölkerung zu warnen und abzuwarten. An dieser Stelle ein paar Einordnungen. Pädophilie sowie auch andere Paraphilien haben ihren Ursprung meist in der Kindheit eines Menschen. Hierbei spielen immer wiederkehrende und/oder traumatisierende Erfahrungen eine Rolle. Doch nicht jede Neigung, welche sich in frühen Jahren zeigt, entwickelt sich zu einer ausgeprägten Paraphilie. Der Knackpunkt ist hier die Pubertät, in welcher der Mensch in der Regel beginnt zu experimentieren. Hier entscheidet sich, ob sich die Neigung festigt und über das Erwachsenwerden hinaus Bestand hat oder eben nicht. Miyazaki hatte gerade in seiner Teenie-Zeit neben der Schule überhaupt keinen Kontakt zu Gleichaltrigen und falls doch, so stieß er lediglich auf Ablehnung und Spott. Ob nun aufgrund der Synostose in den Handgelenken, dem kleinen Penis oder seinen merkwürdigen Hobbys, er wurde gemieden und ausgelacht. Die Zeit, in welcher andere Jugendliche ihre erste Beziehung eingehen, den ersten Kuss und vielleicht den ersten Sex haben, verbrachte Tsutomu in seinem Zimmer, zusammen mit Horror- und Pornofilmen. Als er dann schließlich seine sexuellen Gelüste ausleben musste, ob Rattenmann es ihm nun befahl oder nicht, gab es für ihn nur eine Option. Die Person bzw. das Objekt durfte ihn nicht abweisen oder auslachen. Gleiches kann man auch im Fall Ed Kemper beobachten. Auch er hatte kein Selbstbewusstsein und schämte sich zu sehr, um mit einer Frau intim zu werden. Sie mussten schweigen. Für immer. 12. Dezember 1988. Die 7-jährige Erika Namba war gerade auf dem Heimweg. Sie hatte eine Freundin besucht, als Tsutomu neben ihr hielt und sie in seinen Wagen lockte. Doch Erika bekam schon bald Angst und begann zu weinen, sodass ihr Entführer gegen 19 Uhr auf einen abgelegenen Parkplatz fuhr und dem Mädchen dort befahl, sich auszuziehen. Während er das verängstigte Kind auf dem Rücksitz fotografierte, fuhr ein weiteres Fahrzeug auf den Parkplatz und die Scheinwerfer schlichen für einen kurzen Moment über Tsutomus Gesicht. Er realisierte, dass er leichtsinnig geworden war. Auch wenn es bereits dunkel war, sie befanden sich quasi mitten in der Öffentlichkeit und man hatte ihn gerade beinahe in Flagranti erwischt. Also warf sich der schmächtige Mann auf sein Opfer und presste es mit seinem Gewicht in den Rücksitz. Doch Erika kämpfte, trat und schlug um sich. Tatsächlich fügte sie ihrem Angreifer fiese Kratzer im Gesicht zu, doch am Ende hatte sie keine Chance und er erwürgte das kleine Mädchen schließlich. Die Kleider entsorgte der Serienmörder im Gebüsch hinter dem Parkplatz, die nackte Leiche wickelte er in eine weiße Decke und verstaute sie im Kofferraum. Er plante, sie in der Nähe seiner bisherigen Opfer abzulegen, doch unterwegs kam er von der unbefestigten Landstraße ab und sein Wagen blieb im Schlamm stecken. Laut vor sich hin fluchend stieg Tsutomu aus, holte Erikas Leichnam aus dem Kofferraum und stapfte ein Stück in das angrenzende Waldstück, wo er ihn achtlos liegen ließ. Als er schließlich wieder aus dem dunklen Wald gestolpert kam, die zerknautschte Decke unter seinem Arm, blickten ihm zwei verwunderte Augenpaare entgegen. Man hatte seinen Nissan am Straßenrand stehen sehen und wollte nachschauen, ob alles in Ordnung sei. Der kleine verschwitzte Mann zupfte sich ein paar Pflanzenteile von der Jacke und verstaute die Decke im Kofferraum. Er behauptete, er sei beim Versuch, den Wagen alleine aus dem Dreck zu schieben, gestürzt, daher die Kratzer im Gesicht. Man bot ihm Hilfe an und mit einem kräftigen Ruck befreiten die drei den Wagen des merkwürdigen Mannes, welcher ohne ein weiteres Wort zu verlieren einstieg und davonraste. Bereits am nächsten Tag fand man Erikas Kleidung in der Nähe des Parkplatzes und nun stand es für die Behörden fest. Sie hatten es mit einem Serientäter zu tun. Eine Woche später stieß man dann auf ihre hastig abgelegte Leiche und so langsam glaubte niemand mehr daran, dass die anderen beiden Mädchen eines Tages noch lebend zu finden seien. Man informierte die Öffentlichkeit über die aktuellen Funde und schnell meldeten sich zwei Zeugen. Sie hatten knapp 2 Wochen zuvor einem Fremden geholfen, welcher mit seinem Wagen im Schlamm stecken geblieben war. Ganz in der Nähe von der Stelle, wo man Erikas Leiche gefunden hatte. Sie hatten noch gleich das Gefühl gehabt, dass mit dem Kerl irgendwas nicht stimmte. Die ganzen frischen Kratzer, die schäbige Decke und sein merkwürdiges Verhalten. Er hatte sich nicht einmal für die Hilfe bedankt. Bereits im vermissten Fall Marie Kondo hatte man die Beschreibung eines Verdächtigen erhalten, welcher mit dem Mädchen gesehen worden war. Diese deckte sich mit jener der beiden Männer, klein, kurze schwarze Haare, Brille und rundes Gesicht. Allerdings hielten sie seinen Wagen fälschlicherweise für einen Toyota, sodass Tsutomu mit seinem Nissan Langley nicht im Kreis der Verdächtigen war. Als dieser in den Medien von der falschen Spur hörte, wurde er leichtsinnig und schrieb den Eltern von Erika eine Postkarte. Wie bereits bei seinem ersten Opfer verhöhnte er die Angehörigen und versetzte sie in zusätzliche Angst. Die Nachricht lautete: Erika, kalt, Husten, Kehle, Ruhe, tot. Auch der Familie seines ersten Opfers ließ Miyazaki erneut eine Botschaft zukommen. Das Paket enthielt neben Fotos der Kleidung auch Zähne, Knochenstaub und eine Nachricht, geschrieben auf Druckerpapier. Marie, verbrannt, Knochen. Untersuchen, beweisen. Die Polizei konnte feststellen, dass die Fotos, die dem Paket beilagen, mit einer Mamiya-Kamera aufgenommen worden waren. Diese speziellen Modelle wurden ebenfalls häufig in Druckereien verwendet. Endlich gab es einen kleinen Fortschritt, man hatte nun eine Spur. Im Labor passierte jedoch ein Fehler. Man hatte die Milchzähne aus dem Paket untersucht und war fälschlicherweise zu dem Ergebnis gekommen, dass es sich hierbei nicht um die von Marie Kondo handle. Tsutomu, welcher fleißig die Nachrichten verfolgte, in welchen regelmäßig über seine Gräueltaten berichtet wurde, erfuhr während einer Pressekonferenz von dem Ergebnis und war empört. Was soll das heißen, nicht Maries Zähne? Entweder war das Labor unfähig oder man wollte ihn herausfordern. Erneut setzte er ein Schreiben auf. Familie Kondo, welche nun endlich die Überreste von Marie hatte zu Grabe tragen können, fand nach deren Beerdigung einen weiteren Brief, diesmal mit der Aufschrift Geständnis. Tsutomu machte in diesem Schreiben deutlich, dass er für all das Grauen verantwortlich sei. Er habe das Paket geschickt und der Inhalt stamme in der Tat von ihrer Tochter. Nun, dies waren zwar keine Neuigkeiten mehr für die Familie, es zeigt aber noch einmal, wie versessen und stolz Miyazaki auf seine Taten war. Um ganz sicher zu gehen, dass man ihm glaubte, legte er dem Ganzen eine 3 Seiten lange, detaillierte Beschreibung des Mordes bei. Außerdem hatte er den Verwesungsprozess des kleinen Körpers penibel dokumentiert und beschrieb sowohl dessen optische Veränderungen als auch den unglaublichen Verwesungsgeruch. Familie Kondo war fassungslos. Beunruhigend waren zudem die Anrufe, welche die Eltern der vermissten Mädchen immer wieder erhielten. Mitten in der Nacht klingelte das Telefon, doch wenn sie abhoben, meldete sich niemand. Gingen sie nicht dran, so klingelte das Telefon bis zu 20 Minuten am Stück. Während die Behörden sich nun lokale Druckereien vornahmen, wurde der Absender der obszönen Pakete und Briefe zunehmend unruhig. Immer häufiger schloss er sich in seinem Zimmer ein, anstatt zur Arbeit zu gehen. Dort widmete er sich seiner Sammlung. Im Laufe der Jahre hatte er knapp 6000 Medien angesammelt, von harmlosen Comics über Horrorfilme bis hin zu beschriebenen Loli und sogar Kinderpornos. Am 1. Juni 1989 erwischte man ihn dabei, wie er einem Mädchen, welches draußen spielte, die Hose heruntergezogen hatte und gerade dabei war, sie zu fotografieren. Ihm gelang unerkannt die Flucht, doch nur wenige Tage später schlug er erneut zu. Frustriert hatte er feststellen müssen, dass das Tennistraining der Mädchen abgesagt worden war, dabei hatte er doch auf neue Fotos für seine Sammlung gehofft. Enttäuscht schlurfte er durch einen Park in der Nähe des Tennisplatzes, als er die 5-jährige Ayako Nomoto bemerkte. Trotz all der Warnungen und Vorfälle in jüngster Zeit hatte man sie alleine draußen spielen lassen und Tsutomu nutzte die Gelegenheit. Er sprach das Mädchen an und machte einige Fotos von ihr. Seine Anwesenheit störte die Kleine nicht und als der Fremde schließlich fragte, ob sie ihn nicht zum Auto begleiten wolle, tapste sie los. Miyazaki hatte ihr Süßigkeiten versprochen, würde sie sich auf seinem Rücksitz von ihm fotografieren lassen. Im Wagen sprach das Mädchen Tsutomu kichernd auf seine steifen Hände an. Daraufhin wurde dieser wütend und begann sie zu würgen. Er zischte sie an, dies würde mit Kindern geschehen, die solche Dinge sagten. Ayakos Gesicht wurde blau, während sie um sich trat. Schließlich, wenige Minuten später, war sie tot. Um ganz sicher zu gehen, klebte ihr Mörder ihr noch Tape über den Mund, band ihre Hände zusammen und verfrachtete sie letztendlich, eingehüllt in eine Decke, in den Kofferraum seines Nissan. Unterwegs lieh er sich eine Videokamera in einem Geschäft, dann fuhr er nach Hause und als die Luft rein war, trug er das Bündel ins Haus. Dort entkleidete er den Leichnam, reinigte ihn mit einem Handtuch und verging sich an ihm. Währenddessen fertigte Tsutomu sowohl Foto- als auch Videoaufnahmen an. Als seine Gelüste fürs Erste befriedigt waren, verschnürte er den kleinen Körper, hüllte ihn in 3 Decken und versteckte ihn in seinem Schrank. Doch bereits wenige Tage später war der Verwesungsgeruch nicht mehr auszuhalten, sodass der Serienmörder entschied, ihn loszuwerden. Mit einem Messer und einer Säge bewaffnet machte er sich ans Werk. Zunächst trennte er Ayakos Kopf und Füße ab, um eine Identifizierung auszuschließen. Anschließend die Hände, aus welchen er versuchte, das geronnene Blut herauszusaugen, bevor er sie im Garten über einem Feuer garte und teilweise verzehrte. Den Torso des Mädchens entsorgte er auf einem Friedhof und die verbliebenen Überreste in einem Waldstück in der Nähe seiner Wohnung. Jedoch erschien ihm dies im Nachhinein nicht sonderlich clever, also sammelte er sie schon bald darauf wieder ein und lagerte sie 2 Wochen lang in seinem Zimmer. Doch am Ende zwang ihn der Gestank dazu, die Körperteile restlos zu verbrennen und die Knochen zu zerschlagen. Ayako Nomoto war noch am Abend ihres Verschwindens, den 6. Juni 1989, als vermisst gemeldet worden. Als man eine Woche später einen blutigen Kindertorso in der Nähe der öffentlichen Toilette eines Friedhofs fand, konnte man anhand der Blutgruppe und des Mageninhalts feststellen, dass es sich in der Tat um das 5-jährige Mädchen handelte. Rattenmann war außer Kontrolle. Am 23. Juli hielt Miyazaki seinen Wagen neben 2 Schwestern, die den Sonntagnachmittag mit Spielen verbrachten. Er stieg aus, blaffte die 9-Jährige an, sie solle sich nicht vom Fleck bewegen und nahm ihre kleine Schwester an die Hand. Schroff zählte er sie einen Abhang hinab, wo er dem verängstigten Mädchen befahl, sich zu entkleiden. Er war gerade dabei, seine Kameralinse zwischen die Beine des Kindes zu schieben, als plötzlich ihr Vater auftauchte. Wutentbrannt schlug er dem perversen Fremden ins Gesicht, doch dieser konnte sich aufrappeln und fliehen. Umgehend informierte der Vater, welcher zum Glück von seiner 9-jährigen Tochter herbeigeholt worden war, die örtliche Polizei und nur wenige Minuten später trafen zahlreiche Beamte vor Ort ein. Sie beobachteten den Nissan des Verdächtigen, welcher noch immer am Straßenrand stand, und tatsächlich schlich sich Tsutomu schon bald aus seinem Versteck. Er wurde umgehend festgenommen und spätestens nach der veranlassten Hausdurchsuchung und dem, was diese zutage brachte, hatte wohl niemand mehr Zweifel daran, dass den Behörden heute der gesuchte Mädchenmörder ins Netz gegangen war. Zwar wurde die Verhaftung eines Verdächtigen zunächst nicht öffentlich bekannt gegeben, jedoch hörten an diesem Tage sämtliche Befragungen in Druckereien und Nachbarschaften plötzlich auf. Im Zimmer der 26-Jährigen stieß man auf dessen makabre, 6000 Exemplare umfassende Sammlung. Darunter Horror-, Snuff- und Pornofilme, aber auch besagte Loli-Zeichnungen und haufenweise Manga. Rund 500 Videos wurden sichergestellt, auf welchen Tsutomus Schwestern in ihren intimsten Momenten zu sehen waren. Zudem fand man eine 5 Minuten lange Aufzeichnung von Miyazaki selbst, wie er sich am toten Körper seines letzten Opfers verging. Ganze 4 Wochen dauerte es, bis der Serienmörder gestand. Und zwar vollumfänglich. Zwar schilderte er seine Verbrechen bis ins kleinste Detail und führte die Beamten zu den Stellen, an welchen er sich der Überreste seiner Opfer entledigt hatte, jedoch zeigte er keinerlei Reue für seine Taten. Im Gegenteil, er wirkte stolz. Die Verantwortung schob er stets seinem alter Ego Rattenmann zu. Er habe ihn gezwungen. Wenn Tsutomu seine Morde beging, dann sei dies immer wie in Trance geschehen. Rattenmann sei es auch gewesen, welcher ihn zu den nekrophilen und kannibalistischen Handlungen trieb. Würde Tsutomu ihm gehorchen, so brächte er eines Tages Opa Shokichi zurück. Aus diesem Grund weigerte Tsutomu sich auch vehement, eine Entschuldigung an die Hinterbliebenen seiner Opfer zu richten. Stattdessen blickte er sie an und sagte: »Ich habe es gut gemacht.« Das Verfahren gegen Tsutomu Miyazaki begann am 30. März 1990. Er wurde in Tokio des 4-fachen Mordes angeklagt. Im Zuge des Prozesses kam die Tatsache ans Licht, dass Tsutomus große Schwester auch seine leibliche Mutter war, was den Familiennamen zusätzlich beschmutzte. In Japan gilt Ehre gemeinhin als hohes Gut. Wird diese durch ein Familienmitglied in irgendeiner Art und Weise beschmutzt, so muss die gesamte Familie dafür gerade stehen. All diese Schande, die unter anderem er selbst über die Miyazakis gebracht hatte, ließ den Vater, welcher nach der Verhaftung seines Sohnes den Kontakt vollständig abgebrochen und sich geweigert hatte, ihm einen Anwalt zu bezahlen, im Jahre 1994 Suizid begehen. Wie ironisch. Seine Schwestern hielten jedoch wieder erwartend zu ihrem Bruder, versorgten ihn mit Comics und besuchten ihn in Haft. Die Expertinnen und Experten, welche den jungen Mann untersuchten, kamen jedoch zu unterschiedlichen Ergebnissen. Zwar litt er zweifellos unter einer dissoziativen Persönlichkeitsstörung, man war sich jedoch nicht einig, ob er auch an einer Schizophrenie litt. Das japanische Recht sah zu dieser Zeit vor, dass man einen psychisch kranken Menschen nicht verurteilen kann. So sollte es 7 Jahre dauern, bis schließlich ein klares Urteil gesprochen werden konnte. Tsutomu führte inzwischen regelmäßig Selbstgespräche. Er behauptete, er würde sich mit Rattenmann unterhalten und fertigte vor Gericht sogar eine Zeichnung der Kreatur an. Am Ende wurde er jedoch am 14. April 1997 in allen Anklagepunkten schuldig gesprochen und zum Tode verurteilt. Im Gegensatz zu den USA, wo der Häftling in der Regel frühzeitig einen Termin genannt bekommt, an welchem die Hinrichtung stattfinden soll, so ist der Ablauf in Japan etwas flexibler. Dort wird man am selben Tag exekutiert, an welchem das Urteil letztendlich von offizieller Seite als amtlich bestätigt wird. Dies dauert unter Umständen Jahre. Es mag also vielleicht ein kleiner Trost für alle Angehörigen der Opfer sein, zu wissen, dass Tsutomu Miyazaki bis ins Jahr 2008 hinein jeden Morgen mit dem Gefühl aufwachen musste, dass es heute soweit sein könnte. Am 17. Juni war sein Tag gekommen. Der Kindermörder wurde im Alter von 45 Jahren gemeinsam mit zwei weiteren Insassen am Galgen gehängt. Das war der Fall Tsutomu Miyazaki. Zum Abschluss möchte ich noch auf zwei Dinge eingehen. Zum einen wurde Miyazaki als Otaku-Killer bekannt. Wir erinnern uns, so nennt man umgangssprachlich die Fans von Animes und Mangas. Zwar besaß der Serienmörder eine große Sammlung hiervon, jedoch gingen seine Fantasien und Triebe nicht von den Comics und Serien aus. Die meisten Menschen der Community sind durchschnittliche Leute, etwas nerdig vielleicht, aber weit entfernt von pädosexuell. Weder Zeichentrickserien noch Heavy Metal oder Horrorfilme machen einen zum sadistischen Mörder. Unangebrachte Medien mögen unter Umständen in jungen Jahren Weichen stellen, am Ende ist eine Person jedoch einzig und allein für seine bzw. ihre Taten verantwortlich. Über die Kinderpornos, Snufffilme und dergleichen müssen wir nicht reden, das ist zweifellos inakzeptabel und krank. Was für Tsutomu jedoch die Brücke schlug, waren die sogenannten Lolis. Kleine gezeichnete Mädchen, welche in allerhand unangebrachter Szenarien dargestellt werden. Dies ist in der Tat umstritten und wird meiner Meinung nach zu Recht scharf kritisiert. Zu guter Letzt möchte ich noch auf den Mythos zu sprechen kommen, welcher sich um Miyazakis Hände rankt. Es ist nicht ungewöhnlich, dass bei der Berichterstattung über derartige Fälle gerne mal etwas hinzugedichtet wird, um das Bild des Monsters zu unterstreichen, welches man aufgrund der schockierenden Taten zwangsläufig bekommen muss. Wenn man Miyazakis Namen googelt, springt einem schnell das Bild zweier langer, knöchriger Hände entgegen. Hierbei handelt es sich jedoch nicht um die Krallen des Rattenmannes, sondern um eine Abbildung aus einem portugiesischen Internetblog. Dieser befasst sich mit dem sogenannten Marfan-Syndrom, einer seltenen erblichen Erkrankung, welche sich jedoch grundlegend von Miyazakis Leiden unterscheidet. Schaut gerne auf meinem Instagram-Profil vorbei, dort versorge ich euch wie gewohnt mit echten Bildern zum Fall. Klickt dafür einfach auf den Link in den Shownotes oder sucht direkt bei Instagram nach tus.podcast. Ich würde mich außerdem sehr über eine positive Bewertung freuen, auf welcher Plattform auch immer du dies gerade hörst. Und damit bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuhören und wünsche noch einen entspannten Tag. Macht's gut.